Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Wie bist du hier hineingekommen? Wenn man euch die Frage jetzt würde stellen, würde ich dann noch alle den Kopf legen und sagen, ja selbstverständlich, durch die Eingangstür. Das ist eine Frage, die Jesus einmal in einem Gleichnis an jemandem stellen lassen. Da ist das Gleichnis vom grossen Hochzeitsfest. Von einem König, der ein Fest machen möchte, und von seinen glatten Gästen kommt kein einziger. Und er schickt seine Diener raus auf die Strasse und auf die Gassen. Sie sollen die Obdachlosen, die Reisenden, die Bettler einsammeln und die reinbringen zu seinem Hochzeitsfest. Und wir lesen dann, als der König eintrat, um zu sehen, wer an dem Mahl teilnahm, bemerkte er einen, der kein Festgewand anhatte. Mein Freund, sagte er zu ihm, wie bist du ohne Festgewand hier hereingekommen? Der Mann verstummte. Es gibt diverse Auslegungen zu diesem Gleichnis. Wenn man es so liest, dann wundert man sich über diese Frage. Denn warum sollen Bettler und Leute, die auf der Strasse leben, ein Festgewand haben? Der einzige logische Schluss ist, dass alle, die durch die Türe hineinkommen und sie hineingeführt wurden, also ein Festgewand haben bekommen. Ein Bild, das es mehrfach gibt im Neuen Testament, dass die, die Jesus nachfolgen, neue Kleider bekommen. Der Mann jedoch hat sich anscheinend durchs Fenster oder durch einen Hintereingang zu diesem Fest hineingeschlichen und ist darum in seinen Strassenkleidern am Hochzeitsfest gewesen. Er wird vom Gastgeber rausgeschmissen, weil er nicht durch die richtige Tür ist hineingekommen. Im heutigen Predigttext geht es um einen Lauf als Christen. Und ihr könntet während der Predigt mal den Eindruck bekommen, dass man sich der Himmel könnte verdienen könnte und dass alles im christlichen Glauben auf Leistung ist. Und darum habe ich den Einstieg jetzt gewählt, weil ich nicht möchte, dass irgendjemand von euch mit diesem Gedanken heute heimgeht. Denn das Bild von der Tür, von der engen Pforte, das kommt auch in diesem Buch hier vor. Wenn ich vor 200 Jahren in der Kirche gefragt habe, wer kennt das Buch, hätten alle die Hand aufgehabt. Wer kennt es heute noch? Paul Bunyan, John Bunyan, die Pilgerreise. Nicht einmal eine Handvoll. Nein, ist immer noch nicht eine Handvoll. Das ist über 350 Jahre hinweg, knapp der Bibel, das meistgelesene christliche Buch. Und es stellt das Leben eines Christen dar als einen Weg, und als eine Reise. Und der Hauptprotagonist, der auf diesem Weg unterwegs ist, der begegnet anderen, die sich Christen nennen. Die sich verhalten wie Christen, die machen wie Christen, die ihnen Dogmen zustimmen, die Christen zustimmen. Aber sie sind nicht auf dem rechten Weg auf diesen Weg gekommen. Denn John Bunyan, der Autor, hat die enge Pforte eingebaut in das Buch. Nur durch die enge Pforte kommt man auf einen richtigen Weg. Und alle, die über eine Abkürzung auf diesen Weg gehen, die sind nicht zu Recht auf diesem Weg. Und ich denke, genau das geht in diesem Gleichnis. Nur wer durch die Tür geht, der ist wirklich Gast bei Gott. Und Jesus sagt von sich, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich eintritt, wird er gerettet werden. Und das Eintreten durch die Tür ist sola gratia, reine Gnade. Und das müssen wir uns unbedingt im Hinterkopf halten, wenn wir anschließend über Marathon und Laufen und Disziplin reden. Der Weg, auf den Weg, führt durch die Gnade, durch die enge Pforte. Möchte ich noch beten mit uns. Danke Gott, dass wir uns versammeln und jetzt gemeinsam dich anbeten, dich loben und dir Ehre geben. Bitte dich um deine Gegenwart. Bitte um dein Reden zu unseren Herzen. Sei durch das Wort oder durch die Musik, durch die Lieder oder durch die Gemeinschaft. Du siehst, wie wir da sind, du siehst jedes Einzelne. Begegne du mir. Amen.
Paulus schrieb im 1. Korinther Kapitel 9, 24 bis 27. Und die zweite Lesung ist dann Jesaja, Kapitel 40. Ihr wisst doch, wie es ist, wenn in einem Stadion ein Wettlauf stattfindet. Viele nehmen daran teil, aber nur einer bekommt den Siegespreis. Macht es wie der siegreiche Athlet. Lauft so, dass ihr den Preis bekommt. Jeder, der an einem Wettkampf teilnehmen will, unterwirft sich einer strengen Disziplin. Die Athleten tun es für einen Siegeskranz, der bald wieder verwelkt. Unser Siegeskranz hingegen ist unvergänglich. Für mich gibt es daher nur eins. Ich laufe wie ein Läufer, der das Ziel nicht aus den Augen verliert, und kämpfe wie ein Boxer, dessen Schläge nicht ins Leere gehen. Ich führe einen harten Kampf gegen mich selbst, als wäre mein Körper ein Sklave, dem ich meinen Willen aufzwinge. Denn ich möchte nicht anderen predigen und dann als einer dastehen, der sich selbst nicht an das hält, was er sagt. Und aus dem Jesaja, Kapitel 40, Vers 25 bis 31. Mit wem also wollt ihr mich vergleichen? Fragt der Heilige Gott. Wer hält einen Vergleich mit mir stand? Blickt nach oben, schaut den Himmel an. Wer hat die unzähligen Sterne geschaffen? Er ist es. Er ruft sie und sie kommen hervor. Jeden nennt er mit seinem Namen. Kein einziger fehlt, wenn der starke und mächtige Gott sie antreten lässt. Ihr Nachkommen von Jakob, ihr Israeliten, warum behauptet ihr, der Herr weiß nicht, wie es uns geht. Es macht unserem Gott nichts aus, wenn wir Unrecht leiden müssen. Begreift ihr denn nicht oder habt ihr es nie gehört? Der Herr ist der ewige Gott. Er ist der Schöpfer der Erde. Auch die entferntesten Länder hat er gemacht. Er wird weder müde noch kraftlos. Seine Weisheit ist unendlich tief. Den Erschöpften gibt er neue Kraft. Und die Schwachen macht er stark. Selbst junge Menschen ermüden und werden kraftlos. Starke Männer stolpern und brechen zusammen. Aber alle, die ihre Hoffnung auf den Herrn setzen, bekommen neue Kraft. Sie sind wie Adler, denen mächtige Schwingen wachsen. Sie gehen und werden nicht müde. Sie laufen und sind nicht erschöpft.
Du. Vielleicht kennt ihr das von Wanderungen oder Hochgebirgstouren. Wenn der Körper irgendeinmal stinkt, die gehören hier nicht an und von davon streiken. Aber es gibt auch eine seelische Erschöpfung. Eine Enttäuschung, Trauer und das Hamsterrad so stark sind geworden, dass die Seele nicht weitermacht und möchte sich hinsetzen und keinen Schritt mehr weitergehen. Und genauso gibt es auch eine Erschöpfung im Glauben. Ein Moment, wo man sich vielleicht sagt, es ist doch alles für nichts. Es ist wirklich eine Torheit, wie es der Paulus schreibt, was man hier soll glauben. Ich setze mich und ich gehe keinen Schritt mehr weiter. Vielleicht kennt ihr eine solche Form von Erschöpfung. Haltet die mal im Hinterkopf, wenn wir jetzt weitermachen im Text vom Hebräer. Wir kommen bereits zum 12. Kapitel. Im letzten Mal, im 11. Kapitel, ist es um Glaubensvorbilder gegangen. Um Menschen, die wir nacheifern können. Wir haben den Noah angeschaut, den Abraham und die prostituierte Rahab von Jericho. Aufbauend auf diesem Kapitel schreibt der Autor im Kapitel 12, Vers 1. Wir sind also von einer großen Schar von Zeugen umgeben, deren Leben uns zeigt, dass es durch den Glauben möglich ist, den uns aufgetragenen Kampf zu bestehen. Deshalb wollen auch wir, wie Läufer in einem Wettkampf, mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen. Schon in der Antike hat man gerne sportliche Veranstaltungen gemacht. Nicht umsonst sind die Olympischen Spiele antike Erfindungen. Die Metapher von einem Sportläufer, der vor einem Publikum ein Ziel probiert zu erreichen, kommt im Neuen Testament mehrfach vor. Einer der ausgeprägtesten Texte, den wir vorhin in der Lesung gehört, wo der Paulus im 1. Korinther das Leben von einem Läufer beschreibt. Ein Läufer, der alles gibt, weil er Erster werden will. Ein Läufer, der sehr diszipliniert trainiert. Ein Läufer, der zielgerichtet ist wie ein Boxer, der seine Schläge austeilt. Ein Läufer, der seinen Körper beherrscht wie ein Sklave und ihm alles abverlangt. Und das alles für ein bisschen Gemüse auf dem Kopf. Für einen vergänglichen Siegeskranz. Und der Paulus nimmt das Bild auf und sagt, so sind wir Christen in unserem Leben. Mit dem einzigen Unterschied, dass wir einen unvergänglichen Siegeskranz uns erlaufen. Das Bild vom Läufer kommt noch an anderen Stellen vor. Zum Beispiel in Philipper, auch wieder Paulus. Er schreibt, Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Eins aber tue ich. Ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück, konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt und laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen. Den Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Der Paulus lädt zurück, was hinter ihm liegt. Wir müssen schnell die Biografie von Paulus wieder vergegenwärtigen. Er war ein Pharisäer. Einer, der ganz treu am Gesetz von Mose folgen wollte und sich radikal abgewendet hat vom Judentum, um Christus nachzufolgen. Er konzentriert sich auf das, was vor ihm liegt, und trauert nicht über das, was er verloren hat, was hinter ihm ist. Und er will voller Kraft vorwärts kommen. Und der Siegespreis, der hier beschrieben wird, ist die Teilhabe der himmlischen Welt. Wir nennen das auch der Himmel. Aber nicht nur der Paulus kennt sich aus mit Läufern. Auch der Jakobus schreibt in die Richtung. Er schreibt, glücklich zu preisen ist der, der standhaft bleibt, wenn sein Glaube auf die Probe gestellt wird. Denn nachdem er sich bewährt hat, wird er als Siegeskranz das ewige Leben erhalten, wie der Herr es denen zugesagt hat, die ihn lieben. Jakobus schrieb von Standhaftigkeit. Das meint, dass man auf dem Weg bleibt, dass man Türen haltet, Türen beißt. Und auch hier ist der Siegeskranz, nein, ist beschrieben als das ewige Leben. Der Petrus fasst sich ein bisschen kürzer im ersten Brief. Er schreibt, dann werdet ihr, wenn der oberste Hirte erscheint, mit dem Siegeskranz unvergänglicher Herrlichkeit gekrönt werden. Und in der Offenbarung kommt es aus dem Wort, aus dem Mund von Jesus. Er schreibt an eine Gemeinde, doch du wirst noch mehr leiden müssen. Es wird so weit kommen, dass der Teufel einige von euch ins Gefängnis werfen lässt. Das wird eine harte Prüfung für euch sein. Und ihr werdet 10 Tage lang Schweres durchmachen. Lass dich durch das alles nicht erschrecken. Bleibe mir treu, selbst wenn es dich das Leben kostet. Und ich werde dir als Siegeskranz das ewige Leben geben. Das ist starker Tobak. Treu bis in den Tod. Und auch hier wieder. Der Siegeskranz, den wir davor reden, ist das ewige Leben bei Gott. Wo der Paulus den 2. Timotheusbrief geschrieben hat, ist er davon ausgegangen, dass er demnächst hingerichtet wird. Er ist davon ausgegangen, dass sein Leben wird enden. Darum schreibt er an seinen jungen Mitläufer, den Timotheus: Denn für mich ist die Zeit gekommen, Abschied zu nehmen. Mein Leben ist ein Trankopfer geworden, das für Gott ausgegossen wird. Ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe das Ziel des Laufes erreicht, ich habe am Glauben festgehalten. Nun liegt der Siegeskranz für mich bereit, die Gerechtigkeit, die der Herr, der gerechte Richter, mir an jenem großen Tag geben wird. Und nicht nur mir, sondern auch allen anderen, die ihn lieben und auf sein Kommen warten. Ja, nach allen Stellen vorträgt, was um das Bild vom Läufer geht, damit ihr seht, wie einhellig das ist. Überall geht es darum, dass ein Läufer alles gibt, für sein Ziel zu erreichen. Es geht um Training, es geht um Disziplin. Es geht um zielgerichtet sein, sich fokussieren, um Standhaftigkeit, um durchbeissen. Und am Ende wartet der Siegeskranz, das ewige Leben bei Gott. Was das Bild ziemlich deutlich macht, ist, dass Christi kein Spaziergang ist. Es ist in unserer Kultur kein einfach Christ zu sein. Das Prädikat Christ hat man es verdient, wenn man bei der Anmeldung auf der Einwohnergemeinde das Kreuzchen am richtigen Ort macht. Die Bibel ist doch etwas komplexer. Sie beschreibt das Leben als Christ eher als einen Marathon, als einen Spaziergang. Ein Marathon, der nicht einfach ist. Im Hebräer 12, 1-3 finden wir 3 wichtige Aspekte, die ein Christ braucht, um diesen Marathon durchzuhalten. Und ich lese noch einmal Vers 1. Denn es ist ganz subtil, was als erstes kommt. Wir sind also einer großen Schar von Zeugen umgeben, deren Leben uns zeigt, dass es durch den Glauben möglich ist, den uns aufgetragenen Kampf zu bestehen. Deshalb wollen auch wir, wie Läufer bei einem Wettkampf, mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen. Hat die Betonung mitbekommen. Im ganzen Text gibt es nur die erste Person Plural. Der Autor schreibt nur der Mehrzahl. Und das ist etwas vom Wichtigsten, wenn wir als Christen unterwegs sind. Wir sind keine Solo-Christen. Wir sind keine Sprinter, die links und rechts alles vergessen und einfach durchziehen. Der Marathon ist nur in Gemeinschaft zu schaffen. Im Sport ist es doch so, wenn du schnell vorwärts kommen willst, dann musst du allein gehen. Aber wenn du weit kommen willst, dann musst du ein Team haben, das dich mitzieht. Und Christi ist nicht ein Sprint, sondern ein Langstreckenlauf. Und darum sollten Christen im Team unterwegs sein, miteinander. Das finden wir in der Bibel an mehreren Orten. Es gibt eine Stelle im Lukas, wo Jesus seine Jünger mal ausschickt, so einen Probenlauf machen, wie es dann ist, wenn er nicht rum ist. Sie sollen in die Dörfer gehen, verkünden, dass das Reich Gottes anbricht, Dämonen austreiben und Kranke heilen. Er schickt sie nicht allein. Er macht 2 Teams und schickt sie gemeinsam los. Nach Tod, Auferstehung und Pfingsten bildet sich die erste Gemeinde in Jerusalem. Und auch bei dieser Gemeinde ist die enge Gemeinschaft das Entscheidende. In der Apostelgeschichte beschreibt der Arzt Lukas die Gemeinschaft. Er schreibt über sie: Was das Leben der Christen prägte, war die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen. Ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Sie haben sich regelmässig getroffen. An anderen Stellen lesen wir täglich. Das ist schon ein bisschen viel verlangt für uns. Jeden Tag. Die haben sie so gemacht. Und es ist so wichtig, dass Christen sich regelmässig versammeln. Lukas beschreibt ihren Zusammenhalt in Liebe und Hilfsbereitschaft. Und das ist so wichtig. Du darfst an anderen Christen um Hilfe und Unterstützung bitten, nicht weil er eine Gegenleistung erwartet, sondern weil er auch Christ ist. Die Bibel beschreibt uns als Familie, als Geschwister. Und schaut mal links und rechts, wer hier hockt. Jeder von denen dürfte dir um einen Gefallen bitten, ohne eine Gegenleistung zu erwarten. Das ist das, was christliche Gemeinschaft ausmacht. Haben sie das Abendmahl miteinander genommen und gemeinsam betet. Gemeinsam beten. Etwas so Entscheidendes im Christsein. Das Gebet allein ist auch wichtig. Auf das können wir später noch sprechen. Aber das gemeinsame Gebet ist natürlich entscheidender. Man kann das in der Kirche machen. In unseren Gottesdiensten beten wir gemeinsam das Vater unser. Aber es gibt noch mehr Gelegenheiten, wo man sich versammeln kann und miteinander beten. In der Familie, in der Ehe. Oder man könnte sich unter der Woche mit anderen Christen treffen. Es gibt ein Konzept, das heisst Hauskreise. Das orientiert sich ein bisschen an dem, was wir aus der Apostelgeschichte gehört haben. Christen, die gemeinsam bei auf dem Weg unterwegs sind, treffen sich. Bei jemandem daheim in der Stube. Alternierend ist jeder mal Gastgeber. Und wir teilen gemeinsam Leben teilen und Glauben leben. Man kann miteinander etwas in der Bibel lesen. Man kann über die Predigt herziehen und sagen, was alles falsch ist. Man kann miteinander singen. Und man soll miteinander beten. Es ist das Konzept, das bis heute gelebt wird. Und ich weiss von manchen von euch, die Sehnsucht haben nach dem. Ich bin schon mehrfach angesprochen worden. Und wenn das auch dich betrifft, du findest, hey, eigentlich würde ich mich auch mehr treffen, möchte ich mich auch mehr treffen mit Christen, dann melde dich doch bei mir. Ich probiere, die Leute mal zusammenzuführen, die es vielleicht voneinander gar nicht wissen. Denn Gemeinschaft miteinander ist wichtig. Und eine Stunde pro Woche am Sonntagmorgen ist vielleicht ein bisschen wenig. Denn niemand, der Marathon läuft, trainiert nur eine Stunde pro Woche. Im Hebräer 12, 12, im 2. Vers, lesen wir vom nächsten Aspekt. Der Autor schreibt, wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert, uns von der Sünde trennen und uns von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt. Ich habe das vom Griechischen her so verstanden, dass es zwei Aspekte sind. Zum einen tut der Läufer Ballast abwerfen, damit er besser laufen kann. Und zum anderen tut er sich von Sünde trennen, die ihn fesselt und ihn am Laufen hindert. Wer tut joggen, der weiss, wie mühsam das ist, Sachen mitzunehmen. Ich beobachte immer wieder die Jogger, die ihr Haus verlassen und ihren Schlüsselbund im Briefkasten verstecken. Weil sie nicht einmal den Schlüssel mitnehmen zum Joggen. Weil sogar diese hindert. Ich denke immer, hoffentlich sehe das nur ich und nicht noch jemand anderes. Aber so ist es auch im Leben als Christ. Es gibt Ballast, die einen daran hindert, das zu tun, was Jesus von uns will. Im Neuen Testament, in den Evangelien, finden wir mehrere solche Sachen. Das Offensichtlichste und das Naheliegendste ist mal wieder die Richtung. Wir kennen vielleicht die Geschichte von einem reichen, jungen Mann, der einen Haufen Geld wird erben oder schon geerbt hat und zu Jesus geht und ihn fragt, Meister, was muss ich machen, um gerettet zu werden? Und am Schluss sagt Jesus zu ihm, verkauf alles, was du hast und gib das Geld den Armen. Nimm den Ballast weg, die dich ablenkt. Tu all das Sichtbare fort, das dich daran hindert, aufs Unsichtbare zu vertrauen. ein mühsamer Text, wenn man als Schweizer im 21. Jahrhundert lebt. Machen wir schnell weiter. Was einem auch daran hindern kann, sind schlechte Weggefährten. Wer ist schon mal mit jemandem wandern, der nicht gerne wandert? Leck ist das mühsam. Dann hast du zusätzlich zum Rucksack, hast du das Gefühl, du musst diesen noch mitschleichen. Als jüngste Leiter habe ich die Erfahrung gemacht, dass man Kind muss mitnehmen zum Wandern, und noch nie in ihrem Leben auch mehr als 100 Meter gelaufen sind. Es ist relativ anstrengend, wenn man nicht unterwegs sind. Und dann kommt eine der häufigsten Lügen zum Zug, wo jüngste Leiterinnen Kinder erzählen, es ist nicht mehr weit. Aber genauso ist es auch im Glauben. Freunde, die über unseren Glauben spotten, die alles lächerliche ziehen, was uns wichtig ist, halten uns davon ab. Freunde, die uns immer nur dann einladen, wenn es um die Morgen ist, ist ein bisschen mühsam. Jesus hat auch zu diesem Punkt eine radikale Aussage gemacht. Er sagt, und jeder, der um meines Namens willen Häuser, Brüder, Schwestern, Vater, Mutter, Kinder oder Äcker zurücklässt, um mir nachzufolgen, wird alles hundertfach wieder bekommen und wird das ewige Leben erhalten. Häuser zurücklassen, Äcker zurücklassen, der Ort, wo man lebt, der Ort, wo einen ernährt, Brüder, Schwestern, Familie, die Gemeinschaft, die man drin einbettet ist.